Breitband-Topic.
Schon immer hatten Mensch und Technik ein symbiotisches Verhältnis miteinander, wobei der Mensch in der Regel die Oberhand behielt. Doch mit der Digitalisierung ändert sich offenbar einiges in dieser Beziehung. Denn zunehmend berührt die Technik das, was den Kern des Menschen ausmacht.
Und da stellt sich die Frage, beginnt die Autonomie des Menschen zu erodieren? Die Sorge wird deshalb lauter, dass die Maschinen uns in absehbarer Zeit dominieren oder zumindest diejenigen, die an den Schalthebeln der Maschinen sitzen. Aber wie kann man das verhindern? Darüber reden wir gleich. Vorher hören wir von Matthias Finger eine Bestandsaufnahme.
Fremde steuern uns aus der Ferne. Sie klinken sich in unsere Gehirne ein, übers Internet. Und sie lesen unsere Gedanken aus. In Büchern ist das schon lange möglich, wie im Mindreader von Patrick Lee.
Er ließ sein Gehirn eine vollkommen wahllose Zahl bestimmen, 6724. Er hatte die Ziffer kaum zu Ende gedacht, als Rachel auch schon zu sprechen begann, 6724.
Auch im echten Leben werden Rechner bereits direkt mit dem Hirn gekoppelt, über eingepflanzte Elektroden. Schwerkranke sollen so Buchstabiermaschinen steuern und künstliche Gliedmaßen. Mensch verschmilzt mit Maschine. Patrick Meehan von der Marktforschungsfirma Gartner glaubt,
im Jahr 2020 werden 30 Milliarden Smart Devices ans Internet angeschlossen sein, also 5 intelligente Geräte pro Mensch. Die Maschinen werden dann miteinander kommunizieren und der Mensch wird aus der Gleichung eliminiert.
Welche Gesetze gelten in der neuen digitalen Gesellschaft? Apps senden munter Daten an ihre Programmierer zurück. Suchmaschinen und Internethändler protokollieren unaufgefordert unser digitales Leben. Und Facebook sammelt gigantische Datenmassen direkt aus unserem Privatleben, nicht nur um Software zu verbessern. Unsere Profile werden zu Geld gemacht, durch personalisierte Werbung beispielsweise, die uns noch Monate nach einem Online-Kauf verfolgt. Algorithmen ziehen auf Basis unserer Facebook-Freunde Rückschlüsse auf unsere Kreditwürdigkeit. Wird das Denken so beeinflussbar? Könnten bereits nonkonforme Gedanken bei ermittelnden Behörden landen? Unsere Persönlichkeit wird reduziert auf einen käuflichen Datensatz. Um unsere Rechte ist es nicht gut bestellt in der digitalen Welt mit ihrer Wildwest-Mentalität. Dabei gibt es eine praktikable Richtschnur fürs Zusammenleben seit der Renaissance. Sie nennt sich Humanismus. Der Duden definiert ihn so.
Der Humanismus ist ein auf das Bildungsideal der griechisch-römischen Antike gegründetes Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen und ein Streben nach Menschlichkeit.
Jeder soll seine Potenziale entfalten. Jedes Leben hat den gleichen Wert und steht über allem anderen. Also, das Netz sei dem Menschen untertan.
Die größte Aufgabe der Zivilisation ist es, die Maschinen zu dem zu machen, was sie sein sollten. Diener und nicht Herrscher der Menschheit,
schreibt der britische Forscher Havelock Ellis vor fast 100 Jahren. Der Begriff Menschenwürde deckt nicht mehr all unsere Lebensbereiche ab. Brauchen wir ein digitales Update des Humanismus?
Ja, diese Ansicht ist zumindest Alexander Sander. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft. Mit ihm habe ich noch ausführlicher gesprochen über die digital-humanistische Wende, die Sander fordert. Als erstes wollte ich von ihm wissen, digitaler Humanismus, was ist das überhaupt?
Wir haben uns da ein Wort im Grunde einfach nur überlegt, das versucht zu beschreiben, wie die Situation jetzt in diesem digitalen Raum ist und wie sie sich verändern sollte. Und wir sehen eben, dass es an vielen Stellen eben keine humanistischen Ansätze dort gibt und dass es eigentlich einen sehr entfremdeten Umgang zum Beispiel mit persönlichen, mit personenbezogenen Daten geht. Und diese Informationen, die auf diesen Rechnern, in diesen Datenbanken gespeichert werden, die im Netz getauscht werden, sagen doch sehr, sehr viel über einen Menschen aus, über die Persönlichkeit eines Menschen, vielleicht auch darüber, wie er denkt, wie er fühlt, was er mag, was er nicht mag. Und deswegen glauben wir, dass dieser Umgang mit diesen Daten ein anderer sein muss, als der, wie er bisher ist, nämlich ein humanistischerer Umgang. Und deswegen brauchen wir eben auch ein entsprechendes Umdenken.
Wie könnte denn so ein humanistischer Umgang aussehen?
Naja, wir haben mal darüber nachgedacht, dass es ja zum Beispiel bei Ärzten, die müssen ihren hippokratischen Eid ablegen, ja, und dass mal sowas vielleicht auch für Leute vielleicht gelten sollte, die eben mit personenbezogenen Daten umgehen. Und dass sich da eben genau dieses Umdenken vielleicht etabliert, indem man einfach eine andere Ethik anlegt und vielleicht eben über so ein Eid zum Beispiel sowas dann auch sich ein bisschen vergegenwärtigt, was man da eigentlich gerade tut in diesem Moment.
Der Begriff Ethik ist ja ein Begriff, der sich wandelt, je nachdem, in welchen Umständen wir leben. Das ist ja, unterliegt ja dem gesellschaftlichen Wandel. Und Sie sprechen zwei Aspekte an, die sich durch die Digitalisierung ändern. Sie sehen zum Beispiel, die Menschenwürde bedroht, da mit den Neurowissenschaften die Digitalisierung in den Kernbereich der menschlichen Persönlichkeit vorgedrungen ist, in seine Fähigkeit zu denken. Warum ist das zum Beispiel eine Art Paradigmenwechsel?
Also ich sehe es nicht wirklich als Bedrohung an, sondern ich sehe es als etwas an, was eine Bedrohung werden kann. Also es ist ja so, dass zum einen es auf eine tatsächlich sinnvolle Unterstützung gibt, zum Beispiel wenn Menschen ihren Arm oder ein Bein verlieren und man dann Prothesen anbringt und man diese mit seinen Gedanken steuern kann, sodass sie halt funktional gleichwertig sind zu dem, was man vorher an Gliedmaßen gehabt hat. Also diese, man nennt das Neuroprothesen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, das ist ein Gewinn an Lebensqualität und das ist auch absolut zu begrüßen. Knifflig, kompliziert wird es dann, wenn wir eben Technologien haben, die zum Beispiel Gedanken auslesen können. Also mittlerweile kann man jetzt schon mit Kraft seiner Gedanken zum Beispiel einen Satz schreiben. Der ist noch fehleranfällig, es funktioniert nicht bei allen Menschen, es ist sehr komplex, kompliziert, dauert stundenlang, bis man diesen Satz aufs Papier gebracht hat, aber es funktioniert. In 50, 60 Jahren wird es normal sein, dass wir mit Kraft unserer Gedanken zum Beispiel einen Satz schreiben können, unseren Computer steuern können, vielleicht einen Kühlschrank auf und zu machen können und ähnliches. Und das kann natürlich immer ein Gewinn an Lebensqualität sein, das kann immer sehr positiv sein, aber auf der anderen Seite ermöglicht es eben aber auch, dass zum Beispiel diese Kraft, Gedanken zu lesen, missbraucht wird oder dass zum Beispiel Unternehmen versuchen, diese Daten zu verwenden, um damit Werbung zu machen oder wir benutzen das, um Strafverfolgung zu machen. Also was passiert, wenn jemand darüber nachdenkt, eine Straftat zu begehen, aber das niemals tun würde. Wie sanktionieren wir das? Und hier stoßen wir eben an die Grenzen, wo wir uns einfach eben über diese Ethik Gedanken machen müssen und nicht einfach nur sozusagen der Entwicklung hinterhergehen dürfen, so wie wir es jetzt an vielen Stellen eigentlich dieses digitalen Wandels machen. Also, dass wir einfach mal vorausdenken, dass wir zum Beispiel das Budget, was wir für Forschungsinitiativen zur Verfügung haben, dafür nutzen, um genau solche Fragen jetzt schon mal aufzuwerfen und zu stellen und vielleicht auch ein Stück weit zu klären.
Aber der Versuch, das Denken von Menschen zu manipulieren, ist ja schon uralt. Man konnte sich sicherlich früher nicht ins Gehirn hineinbeamen, aber man konnte schon immer Menschen manipulieren mit den Ergebnissen, die wir auch kennen. In der Science Fiction wird zum Beispiel darüber spekuliert, dass man irgendwann mal sich so ins Gehirn reinbeamt, dass man direkt das Denken beeinflussen kann und nicht nur durch äußere Manipulation. Aber ist das nicht im Grunde nur etwas, was es schon immer gegeben hat, nur in einem neuen Gewand?
Es ist vor allen Dingen eine komplett andere Dimension, weil man das Ergebnis tatsächlich nachvollziehen kann und weil man es überprüfen kann, ob es funktioniert. Also wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel durch Werbung einen Menschen zu manipulieren, dann kann das funktionieren, weil er das Produkt kauft und ich kann vielleicht den Zusammenhang aufstellen und sagen, er hat die Werbung gesehen, kauft das Produkt danach, war erfolgreich. Aber ob das tatsächlich so ist, das wissen wir nicht, weil wir eben die Gedanken des Menschen nicht lesen können. Vielleicht hätte er das Produkt auch ohne die Werbung gekauft. Und genau deswegen sagen wir ja, wir müssen uns da bestimmte Gedanken darüber machen, wie wir eben genau mit solchen Problemen auch umgehen in der Zukunft.
Ein weiterer Punkt, den Sie ansprechen, der vielleicht eine ähnliche Tragweite hat, ist die Aussicht, dass wir zu einem Datenobjekt werden. Dadurch, dass wir halt alles, was wir tun oder vieles, was wir tun, digital erfassen und dass alles auch gespeichert und analysiert wird. Und dann eben auch mit kommerziellen Ansprüchen gemessen wird. Welche Gefahren sehen Sie hier?
Das Kernproblem ist, dass es ja eigentlich jetzt schon stattfindet und dass, wenn wir zum Beispiel uns Unternehmen wie Google oder Facebook angucken, die dann zum Beispiel an der Börse notiert sind, ja nicht ihren Kunden in dem Sinne verpflichtet sind, sondern ihren Aktionären. Und das Problem ist, dass die auf gigantischen Datenhaufen sitzen, dass die sehr, sehr viel über unsere Persönlichkeit wissen. Ja, also man nutzt diese Datenhaufen, um im Endeffekt momentan damit Werbung zu machen. Aber es gibt zum Beispiel auch Experimente, die hat man auf Facebook gemacht, um Emotionen von Menschen zu beeinflussen. Man kann Wahlen beeinflussen. Also man kann mit diesen Informationen, die man zur Verfügung hat, sehr viel anstellen. Man kann damit vielleicht Weltbewegendes machen. Man kann Regierungen stürzen. Man kann Emotionen von Menschen beeinflussen. Was passiert eben, wenn zum Beispiel die Leute nicht mehr bei Facebook sind, ihre Daten lassen sie trotzdem da. Was tut es dann mit diesen Daten? Also nutzt es diese Daten zum Beispiel, um sie einfach an Dritte weiter zu verkaufen oder nutzt es diese Daten für, macht vielleicht irgendwelchen Missbrauch damit oder ähnliches. Und das ist eben etwas, was wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Und es geht darum, dass wir zum Beispiel eben durch Gesetze wie die europäische Datenschutzreform oder ähnliches wieder mehr Kontrolle über unsere Daten bekommen, dass wir mehr Verständnis darüber erlangen, was eigentlich mit diesen Daten passiert. Also wer hat Zugriff auf diese Daten? Zum Beispiel das Prinzip der Zweckbindung ist extrem wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir also sagen, wir geben jemanden unsere Daten für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel schick mir ein Buch und du darfst diese Adresse dann aber für nichts anderes mehr verwenden, es sei denn, ich gebe dir explizit meine Zustimmung dafür, diese Adresse für etwas anderes zu benutzen. Und genau diese Entwicklung müssen wir halt, die haben wir in den letzten 20 Jahren in der kompletten Digitalisierung völlig verschlafen und die müssen wir jetzt alle nachholen. Wir müssen wegkommen von solchen Prinzipien, dass einfach Unternehmen machen können, was sie wollen, dass es keine Sanktionen gibt, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich keine wirklichen Rechte mehr haben. Vielleicht haben wir diese Rechte auf dem Papier, aber durchsetzen können wir sie nicht, weil es extrem kompliziert ist, zum Beispiel gegen amerikanische Unternehmen momentan vorzugehen. Hier brauchen wir also einen robusten Rechtsrahmen, in dem wir uns bewegen können und eben die Kontrolle über unsere Daten wiederbekommen können.
Wie würden Sie denn Würde des Menschen im Digitalzeitalter definieren?
Eigentlich genauso wie im analogen Zeitalter, dass ich zum Beispiel eben auch nicht verletzt werden darf. Ich habe ja vorhin schon eben gesagt, dass es eben was sehr Individuelles auch ist, was die Würde des Menschen ist, aber dass man eben mit einer gewissen Sensibilität vorgeht, wenn man eben in die Kernbereiche der Persönlichkeit eines Menschen vordringt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Name, Adresse, Geburtsdatum, sondern wenn man eben anfängt, Ableitungen daraus zu machen, wie dieser Mensch wohl sein mag, wie die Persönlichkeit dieses Menschen wohl beschaffen ist und darüber anfängt, Informationen zu sammeln und diese auch auszuwerten, dann sind wir eben genau an dieser Stelle, wo die Würde des Menschen betroffen ist und wo wir eben eine gewisse Sensibilität brauchen, die wir momentan überhaupt nicht haben.
Digital-humanistische Wende, glauben Sie, dass das eine Utopie ist oder sehen Sie schon Anzeichen für so einen Wandel?
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer sein, vor allen Dingen auf diese neuen Entwicklungen zu reagieren, weil das Problem ist, dass wir, was wir jetzt sehen, ist eben, dass wir zum Beispiel eine Datenschutzbestimmung, die aus dem Jahr 1995 kommen, jetzt im Jahr 2015 reformieren. Das ist viel, viel zu spät. Wir haben eigentlich den kompletten digitalen Wandel mit einer Datenschutzreform verschlafen und das ist die Gefahr, die ich eben auch sehe, wenn wir zum Beispiel an so Sachen wie die Neurowissenschaften denken. Wir brauchen eigentlich den Rechtsrahmen, bevor wir die Technologien haben, dass wir sagen können, okay, wir sind vorbereitet für die Zukunft und fange nicht immer an, alles Jahrzehnte später zu regulieren, wenn die Probleme eigentlich schon lange da sind, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich sehe, dass wir uns zunehmend damit auseinandersetzen, dass wir uns eben auch über bestimmte Sachen Gedanken machen, dass wir eben über auch spätestens seit Edward Snowden uns darüber Gedanken machen, wie die Rolle von Geheimdiensten oder wie die Rolle von Strafvermittlungsbehörden ist, wie die auf Daten zugreifen dürfen, wo da bestimmte Grenzen sind, wo Facebook Grenzen haben soll oder wo Google Grenzen haben soll, wo man sagt, okay, hier das, also es gibt so ein Gefühl bei den Menschen, die sagen, okay, hier ist Schluss. Und hierfür sollte man eigentlich eben zum Beispiel dieses Forschungsbudget der Europäischen Union, was ja Milliarden groß ist, nutzen, um zum Beispiel solche Fragen zu erörtern. Das ist wird kein Milliardenprojekt sein, da kann man mit ein paar Millionen an Universitäten, zivilgesellschaftliche Organisationen und vielleicht ähnliche Forschungseinrichtungen, die sich da zusammensetzen und sich darüber mal Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen könnte, kann man schon sehr, sehr viel bewegen. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, mit dem wir uns in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen.
Sagt Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Eric Geek aus New Jersey ist in verschiedenen Bands aktiv. Sein Soloprojekt nennt er Every Now and Every Then. Und die postulierte Flüchtigkeit findet sich auch im Titel des vorgestellten Stücks The Flicker Beneath My Eyelids wieder. Die Musik hat allerdings dann schon ein gewisses Pathos. Da setzt das Klavier sozusagen auf breiter Leinwand und in Technicolor ein, aber versucht ganz sanft zu sein. Thank you.
Every Now and Every Then mit The Flicker Beneath My Eyelids hier in Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo wir uns mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Humanismus beschäftigen. Wir haben gerade über mögliche Regeln einer digital-humanistischen Gesellschaft gesprochen.
Aber welche Auswirkungen hat es, wenn Menschen aufgrund von Daten bewertet und dann ungleich behandelt werden? Das haben wir Reinhard Heil noch gefragt. Er ist Philosoph am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe.
Also erst einmal steht natürlich ein bisschen zumindest, oder je nachdem, wie die Entwicklung weitergeht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Frage. Je mehr ich kontrolliert werde, je mehr ich auch nur das Gefühl habe, kontrolliert zu werden, desto mehr gibt es auch die Tendenz, sich anzupassen. Ich weiß eigentlich nicht, wer letztendlich aufzeichnet, was mit welchen anderen Daten meine Daten verknüpft werden, welche Folgen das heute für mich hat und welche Folgen das eventuell in 5 Jahren für mich haben könnte, wenn es eben noch weitere Datensätze gibt. Dann kann man natürlich noch sich überlegen, inwiefern natürlich wichtige menschliche Eigenschaften wie Vergessen und Erinnern da beeinflusst werden, in der Form, dass natürlich eigentlich zum Menschsein das Vergessen können, das Überwinden, neu erzählen können von vergangenen Ereignissen gehört. Wenn man sich jetzt überlegt, dass in Zukunft immer mehr aufgezeichnet wird, man muss jetzt dann nur an Live-Logging, an allgemein an Kameras, an also das, was freiwillig gemacht wird, das, was auch unfreiwillig geschieht, denken. Es wird sozusagen immer schwerer, sich kreativ seine eigene Vergangenheit neu zu erzählen, neu anzueignen. Menschliches Erinnern ist ja kein 1:1 Wiederholen von etwas Vergangenem, sondern eigentlich immer ein neues Erschaffen.
Mit dem Erinnern, da frage ich mich, was ist daran so schlimm, wenn ich jetzt nicht mehr dieses, wie Sie es bezeichnet haben, menschliche Erinnern habe, sondern ein digitales Erinnern sozusagen mit Nachhilfe von Maschinen. Was ist das Problem dabei?
Ja, es kommt halt darauf an, in welchem Umfang das letztendlich geschieht. Man kann immer sagen, ja, eigentlich ist es natürlich nichts anderes als früher. Früher hat man halt Sachen aufgeschrieben und wiedergelesen. Aber letztendlich gerade die visuellen Erfassungen, dieses, dass Dinge scheinbar 1:1 wiederkehren und einen eben entsprechend auch verfolgen können. Je mehr eben erfasst wird, desto mehr, also desto größer wird quasi der Datenschatten, den ich hinter mir herziehe. Und desto mehr bin ich auch diesem Vergangenen weiterhin ausgesetzt.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, wo menschliche Autonomie bedroht ist. In dem Zusammenhang, dass Mensch und Maschine zunehmend verschmelzen, wenn es darum geht, richtig sich in die Gedanken eines Menschen einzuloggen, Gehirnströme sozusagen aufzunehmen, Gedanken lesen zu können. Die Maschine liest Gedanken und handelt dann, sodass es eine ganz neue Qualität ist der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Sehen Sie hier auch Gefahren?
Die Gefahr jetzt des Gedankenlesens als solche, die sehe ich im Moment eigentlich nicht. Was es eher gibt, ist natürlich die Versuche, Verhalten vorherzusagen. Also nicht dadurch, dass ich Gehirnströme analysiere, sondern dass ich von vergangenem Verhalten auf zukünftiges Verhalten schließe. Da gibt es ganz banale Dinge. Beispielsweise wird Ihnen Ihr Mobilfunkbetreiber relativ gut sagen können, wo Sie morgen um 17 Uhr sein werden. Einfach weil wir im Allgemeinen Gewohnheitstiere sind. Ja. Da muss man gar nicht so weit gehen, direkt Gedanken zu lesen, sondern man macht das auf indirektem Wege. Das ist alles in der Entwicklung oder sogar schon teilweise im Einsatz.
Jetzt könnte man hier wiederum sagen, auch da könnte man die Forderung stellen für Privacy by Design, dass das erst gemacht wird, wenn der User automatisch zustimmt. Die Industrie will das natürlich nicht. Die meisten Hersteller sagen, wir möchten so viele Daten wie möglich. Das heißt, wenn man dieses Privacy oder Menschenwürde by Design mitnehmen möchte, bräuchte man wahrscheinlich eine Kontrollinstanz. Wer könnte das Ihrer Meinung nach sein?
Ja gut, also das sind dann die Regulationsorgane, die vorhanden sind. Das kann man per Regularien machen, das kann man per Gesetz machen. Jetzt ist immer die Frage natürlich, das Problem der Umsetzung, vor allen Dingen der internationalen Umsetzung, weil ja immer die Frage ist, wo werden jetzt dann die Daten gesammelt, wo werden sie verarbeitet, welches Recht gilt wo. Aber letztendlich kann man sicher über Regulation einiges erreichen. Wir haben ja sowas wie Fernmeldegesetz etc. pp. Und Daten dürfen auch nicht beliebig verwendet werden, zum Beispiel gibt es im deutschen Datenschutzrecht, gibt es die Zweckbindung und auch das Prinzip der Datensparsamkeit. Also es dürfen, wenn Daten erhoben werden, dürfen die auch nur zu dem Zweck genommen werden, zu dem man zugestimmt hat. Und es dürfen eigentlich auch nicht mehr Daten erhoben werden, als zur Erledigung der Aufgabe nötig ist. Wobei man da auch darauf hinweisen muss, dass natürlich immer diese Idee, mehr Daten ist gleich besser, in vielen Fällen schlicht auch nicht stimmt. Früher hat man so schön gesagt, wer viel misst, misst, misst. Man bekommt halt eine Menge an Dingen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann. Was man wirklich braucht, sind gute Fragen. Die Daten geben die Antworten nicht, wie gerne behauptet wird, von alleine.
Reinhard Heil, Philosoph am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Herzlichen Dank für das Gespräch.